Und wir beginnen unseren Gottesdienst jetzt für die Geschwister und die Teilnehmer im Internet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, für die, wo die Bibel dabei haben, möchte ich euch herzlich bitten, es aufzuschlagen. Wir lesen gemeinsam aus dem Matthäusevangelium 5, 17 bis 20. Matthäusevangelium 5, Kapitel 5. 17 bis 22. Und es ist eine sehr gute Bibelstelle, weil es gibt oft die Meinung, Jesus ist gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Aber Gottes Wort sagt was anderes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen oder neudeutsch ein Strich vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ein wunderbarer Vers, eine wunderbare Verse, die der Herr hier uns aufzeigt. Wenn wir die 10 Gebote betrachten, wir können sie nicht erfüllen. Und wenn du sie erfüllst, hast du bestimmt eins übertreten, dann hast du alle übertreten. Und wenn du sie nicht in der Tat übertreten hast, hast du sie in Gedanken übertreten. Also haben wir alle übertreten. Also sind wir alle schuldig vor Gott. Und diese Gebote hat der Herr erfüllt. Aber dazu noch wird unser Bruder Jakob Czanke es noch auslegen. Und dazu möchte ich herzlich bitten, aufzustehen zum Gebet. Ach, Herr Jesus, wir wollen dir so herzlich danken, dass auch heute wir uns in Frieden versammeln dürfen zu deinem Wortverkündigung. Herr, wir wollen dir herzlich danken, dass wir dein Wort, dein Evangelium haben. Wir wollen dir auch danken, dass es überhaupt möglich ist, dass wir noch dein Wort lesen können. Zu Luthers Zeiten gab es sehr viele, die nicht lesen konnten. Und was für ein Vorrecht haben wir, dein Wort lesen zu können, zu dürfen. Viele haben aufgrund der Verfolgung nicht einmal eine Bibel. Wir wollen dir danken, dass wir auch hier in diesem Überfluss leben dürfen, in Westeuropa. Und wir wollen dir danken, dass wir noch dein Wort haben dürfen. Herr, gedenke auch ganz besonders an unsere Geschwister, die um deines Namens willen verfolgt werden, die allein schon der Besitz deines Wortes, der Bibel, eingesperrt werden. Du weißt auch in Myanmar, da ist auch ganz schlimm, die Militärdiktatur und die verschiedenen Gruppierungen, die Herr um die Vorherrschaft kämpfen, benutzen das, um deine Kinder zu töten. Der Besitz der Bibel ist schon ein Todesurteil. Und das kennen wir aus der kommunistischen Zeit. Und das kennen wir, Herr, in Asien. Das kennen wir auch in Afrika. Und du siehst, es nimmt auch Raum immer mehr, auch hier in Deutschland ein. Und wir wollen dich herzlich um unsere Geschwister bitten, die um deines Namens auch hier in Deutschland geschmäht, verfolgt, denunziert werden, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen die Kraft gibst, auszuhalten, es zu ertragen. Wir wollen dir danken, dass du Gebete erhörst und ihnen aushilfst aus der Situation. Aber auch da, wo es nicht weitergeht, dass du ihnen die Kraft gibst, es zu ertragen. Auch besonders jene, Herr, die um deines Namens willen in vielen Gefängnissen sitzen, auch in dem Halbmondbereich, wo Herr Jesus allein schon das Besitz deines Wortes auch eine Todesstrafe ist. Wir bitten dich herzlich, verherrliche dich auch dort und lass noch viele Menschen dich finden dürfen in dem Halbmondbereich. Und gedenke auch an das deutsche Volk, Herr. Gedenke an all die Menschen, die hier in Deutschland wohnen. Herr, wir bitten dich, schenke noch viele, viel Licht, dein Wort zu erkennen, dein Wort zu erfassen, zum lebendigen Glauben an dich zu kommen, zur Wiedergeburt durchzubrechen. Und wir danken dir herzlich dafür. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören zum heutigen Sonntag und Gottesdienst einige Verse aus Psalm 19, nämlich die Verse 8 bis 12, einem Psalm Davids, zum Thema heute allein die Heilige Schrift. Wie lesen wir die Bibel richtig? Allein die Heilige Schrift und dazu Psalm 19, Verse 8 bis 12. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Vorgestern war das Reformationsfest. Da wir an diesem Tag keinen Gottesdienst hatten, möchte ich die heutige Predigt diesem Thema und seinem unaufgebbar wichtigen Anliegen widmen. Historisch betrachtet wird man sagen müssen, ohne die Reformation gäbe es höchstwahrscheinlich keine evangelischen Kirchen und auch keine evangelischen Freikirchen. Dem allem hat die Reformation durch die Gnade Gottes Bahn gebrochen. Leider ist es in den vergangenen Jahren auch in sogenannten bibeltreuen Kreisen Mode geworden, sehr viel Althergebrachtes in Zweifel zu ziehen und schlecht zu machen. Der Zweifel des Infragestellen scheint manchmal geradezu ein moderner Götze, auch ein frommer Götze geworden zu sein. Und liebe Geschwister, ich muss sagen, ich sehe darin durchaus eine Strategie Satans, Unruhe zu stiften, Spaltungen zu erzeugen und die Menschen mit vielen unsinnigen Streitfragen vom Wesentlichen abzuhalten. Und so werden auch Martin-Luther-Fehler bei Martin-Luther-Fehler gesucht und kräftig herausgestellt. Martin Luther war wie wir alle selbstverständlich kein fehlerfreier Mensch. Wobei, wenn wir auf die tatsächlichen oder vermeintlichen Fehler eines Martin Luther schauen, müssen wir erstens wissen, nicht alles, was man ihm in den Mund legt, muss er auch wirklich gesagt haben. Und zweitens ist es sehr schwierig, und da wäre mehr Demut angebracht, im Abstand von 500 Jahren mit der Brille des heutigen 21. Jahrhunderts das Leben und das Wirken eines Menschen zu beurteilen, der unter ganz anderen Rahmenbedingungen und unter ganz anderen gesellschaftlichen Prägungen gelebt und gearbeitet hat. Da ist heute leider unglaublich viel Hochmut und Besserwisserei am Werk, beides ganz gewiss nicht christlich. Fehlerfrei, wie gesagt, war auch ein Martin Luther sicher nicht. Allerdings war auch ein Abraham, ein David, ein Petrus ebenfalls nicht fehlerfrei. Und wir heute sowieso auch nicht. Und dennoch wurden sie alle, wie auch Martin Luther, von Gott als gesegnete Werkzeuge gebraucht. Und wir müssen festhalten, Martin Luther hat mit gigantischem Arbeitseinsatz und ebenso gewaltigem Mut und Bereitschaft sein Leben für die Wahrheit und die Sache Gottes eingesetzt und auf diese Weise Enormes gewirkt, nicht durch sein eigenes Verdienst, sondern durch die Gnade Gottes. Und damit sind wir auch schon bei Luthers Kernthema, nämlich der Gnade. Das Evangelium von der Gnade war in der römisch-katholischen Kirche mehr und mehr in den Hintergrund gerückt worden. Werkegerechtigkeit und käufliches Erbarmen Gottes durch Ablässe, Wallfahrten und so weiter waren an die Stelle der Gnade getreten. Martin Luther hat das Evangelium der Gnade gewissermaßen neu entdeckt. Was nicht heißt, dass es zuvor komplett verschüttet gewesen wäre. Es hatte immer wieder vor Luther reformatorische Bestrebungen gegeben, etwa durch den bekannten Johann Huss. Das war nun ein Bekannter, auch durch seinen Tod, durch sein Ermorden durch die katholische Kirche. Bekannter Vertreter dieser Bemühungen, aber es gab auch noch eine ganze Reihe anderer, immer wieder quer durch die Jahrhunderte, auch vor Martin Luther. Aber diesen Bemühungen war, aus welchen Gründen auch immer, nicht der entscheidende Durchbruch geschenkt, der dann mit der Reformation kam. Nun kommen wir aber zur für unser heutiges Thema wichtigen Frage: Wie erkannte Martin Luther eigentlich das Evangelium der Gnade? Und da ist die Antwort so kurz wie einfach: durch die Heilige Schrift. Und da sind wir beim heutigen Thema. Allein durch die Heilige Schrift. Luthers Glaube, Luthers Leben, Luthers Arbeit, Luthers Theologie wurzelte ganz und gar in der Heiligen Schrift, im vollkommenen Wort Gottes. Er war geprägt vom unbedingten Vertrauen auf dieses Wort. Es ist immer wieder erfrischend, wie er andere auch damit ermahnt und teilweise auch zurechtgewiesen hat, ob das nun Philipp Melanchthon war, ob das sein großer Gönner Friedrich der Weise, hieß er, glaube ich, aus Sachsen war. Das war der Kernpunkt seines Lebens, das Vertrauen aufs Wort. Und er kämpfte entschieden gegen jeden Angriff auf das Wort Gottes. Dabei hatte der Kampf Luthers ums Wort situationsbedingt eine andere Zuspitzung als der Kampf gegen die Bibelkritik in der letzten Zeit, in den letzten 100, 200 Jahren. Denn bis zur Zeit Martin Luthers gab es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sicher gab es zu allen Zeiten Menschen, die sich schon gegen den Anspruch des Wortes Gottes zur Wehr gesetzt haben. Und deshalb schuf schon im zweiten Jahrhundert nach Christus ein gewisser Marzion seine eigene handverlesene Bibel mit Bruchstücken des Neuen Testaments. Und das Alte hat er gleich sowieso ganz verworfen. Hat ihm nicht gepasst, was da drin stand. Aber, liebe Geschwister, solche Akteure waren von der Christenheit von Anfang an umgehend als Irrlehrer erkannt und aus den eigenen Reihen ausgeschieden worden. Also wir müssen vor Augen halten, erst mit der beginnenden Aufklärung, vor allem ab dem 17. Jahrhundert, setzte die Bibelkritik, wie wir sie seither kennen, mehr und mehr ein. Als der vermeintlich aufgeklärte Mensch sich zunehmend anmaßte, seine 1450 Kubikzentimeter Hirn seien das Maß aller Dinge. Bis Martin Luther war das in der Form kein Thema. Trotzdem war der Kampf der Reformation ganz wesentlich auch ein Kampf um die Heilige Schrift. Allerdings nicht darum, dass sie Gottes Wort ist. Das war damals, wie gesagt, auch in der römisch-katholischen Kirche so nicht umstritten. Luthers Kampf ging vielmehr um das Allein, die Heilige Schrift. Deshalb auch das mehrfache Allein der Reformation. Allein die Heilige Schrift, allein durch den Glauben, allein Gnade. Allein Jesus Christus. Die Schrift ist die alleinige Quelle des Glaubens, der Lehre und des Lebens. Daneben darf nichts anderes treten, was gleichen Anspruch behauptet, für sich auch nicht die römisch-katholische Tradition. Theologisch sagt man, die Heilige Schrift ist die Norma Normans, die Norm, die alles andere, was Gültigkeit beansprucht, normiert. Alles andere muss an ihr gemessen werden. Im Prinzip kann man es vergleichen bei uns im Rechtsstaat mit dem Grundgesetz. Auch hier ist das Grundgesetz gewissermaßen die Norma Normans, der alles entsprechen muss. Alles andere kann allenfalls Norma Normata sein, nämlich durchs Grundgesetz als richtig bestätigt. Und ein Gesetz, das eben mit dem Grundgesetz nicht in Übereinstimmung steht, kann meines Wissens eigentlich keine Gültigkeit und Wirksamkeit erlangen. Es ist nicht normiert durch die Norma Normans. Einfach mal so ein bisschen der Hintergrund, auch um diesen Streit in dieser konkreten Zuspitzung der Reformation, auch in der Abgrenzung zum Anspruch der römisch-katholischen Tradition, gilt natürlich bis heute, denn in der römisch-katholischen Kirche steht die Heilige Schrift eben theoretisch gleichwertig, praktisch weit hinter der Tradition der Kirche. Und diese Tradition der Kirche begründet ihrerseits den Marien- und Heiligenverehrung, die Lehre vom Fegfeuer, vom Ablass und verdunkelt und entstellt die Botschaft des Evangeliums damit auf vielfache Weise und verstellt den Blick auf die Gnade Gottes. Liebe Geschwister, müssen sehen, das gilt auch heute für viele andere Offenbarungsquellen. Die Welt wimmelt ja allmählich davon, von allen möglichen Büchern, die zum Teil erst in den letzten Jahren als angebliche Neuoffenbarungen Gottes hervorgebracht wurden. Ganz allgemein auch für die menschliche Vernunft bei zahllosen Zeitgenossen. Und bei den Frommen seit einigen Jahren und Jahrzehnten ist es oft genug das Gefühl, das sich vor die Schrift stellt. Das merken wir, wenn die Bibel mit dem in Widerspruch steht, was wir gerne möchten. Und dann, liebe Geschwister, Hand aufs Herz, ist auch bei uns Frommen lange nicht gesagt, was letzte Gültigkeit behält. Zwischenmenschliche Rücksichtnahme oder die Treue zum Wort Gottes. Ich habe oft genug in den mittlerweile gut 40 Jahren meines Dienstes erlebt, dass am Schluss die menschliche Rücksichtnahme das Maß der Dinge war und was das Wort Gottes zu sagen hatte, völlig hinten runterfiel, auch in frommen, bibeltreuen Kreisen und Gemeinden. Aber auch in unseren Kreisen und gerade in unseren Kreisen, liebe Geschwister, soll und muss gelten allein die Heilige Schrift. Sie ist der Maßstab der Bibeltreue, wie wir mit ihr umgehen. Den Kampf, dass die Bibel nicht nur alleinige Quelle, sondern auch vollkommene Richtschnur ist, den musste Martin Luther schon vor 500 Jahren ausgerechnet gegen seine protestantischen Brüder führen. Ich sage deshalb Brüder in Anführungszeichen, manchen mag das wundern, weil Luther etwa im Abendmahlstreit, um den es ganz wesentlich ging, diesen abgebrochen hat, meines Wissens, schlussendlich mit dem Wort an seine Kontrahenten: Ihr habt einen anderen Geist als wir. Ihr habt einen anderen Geist als wir. Und woran hat Luther dieses scharfe Urteil, mit dem er letztlich die geistliche Gemeinschaft aufgekündigt hat, woran hat Luther dieses scharfe Urteil festgemacht? Weil er gemerkt hat, da wird die menschliche Vernunft, die menschliche Logik von seinen Gegnern über das Wort Gottes gestellt. Bei diesem Abendmahlstreit ging es vor allem um die Frage, lassen wir das Geheimnis des Abendmahls stehen, dass Christi Leib und Blut in Brot und Wein gegenwärtig sind, so sagt das evangelische Bekenntnis. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen und mit unserer Vernunft nicht erklären können. Mit dem Thema befassen wir uns heute nicht im Detail, ich sage nur, um das ging's. Das Grundproblem, wenn heute auch von vielen die Trinität geleugnet wird. Ich sage immer wieder, sie ist allein ein Problem menschlicher Logik, nicht mangelnder Klarheit des Wortes Gottes. Die Bibel lehrt klar und deutlich, dass der Vater und der Sohn eins sind. Die Grundlage der Trinitätslehre. In diesem Streit ums Abendmahl, ich will nur ein Beispiel nennen, damit es anschaulich wird, wo der Kampf zwischen Wort Gottes und Logik und menschlichem Verstand stand. Öko Lampart und die Gegner von Martin Luther etwa sagten, Jesus kann doch nicht in Brot und Wein gegenwärtig sein, er sitzt doch zu Rechten Gottes. Innertrinitarisch hatten sie damit natürlich vollkommen recht, Aber Luther sagt, Jesus ist doch allgegenwärtig wie der Vater, sie sind eins und das ist doch kein Problem des Glaubens, sondern eben, wie gesagt, allein ein Problem der Logik und der menschlichen Vernunft. Zu sagen, er kann nicht oben im Himmel zu Rechten Gottes sitzen und gleichzeitig in Brot und Wein hier auf der Erde. Eines dieser Beispiele, wo Luther zum Schluss kam und sagte, ihr habt einen anderen Geist als wir. Ihr stellt es die menschliche Vernunft, die menschliche Logik über das, was Gottes Wort sagt. Und im Kontra dazu hat Luther die Maßstäbe für eine rechte Schriftauslegung und ein rechtes Schriftverständnis noch einmal festgezurrt. Ich halte diese Schrift, in der es formal ums Abendmahl geht oder äußerlich zunächst mal vom Anlass her, tatsächlich aber um die Bibeltreue, für eine der wichtigsten Schriften Martin Luthers überhaupt. Ich nenne die drei wichtigen Punkte. Das ist übrigens die Schrift, dass diese Worte, das ist mein Leib etc. noch feststehen, wieder die Schwarmgeister. Etwas längerer Titel von 1527, wiederhole den Titel nochmal für den, der es zu Hause mal nachsuchen, im Internet, sei es antiquarisch oder eben auch vielleicht digital finden will, dass diese Worte, das ist mein Leib etc. noch feststehen, wieder die Schwarmgeister. Ich nenne die drei Punkte, die Luther hier festgezurrt hat. Erstens, er hat sich zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekannt. Wir sehen es auf der Folie. Er hat sich zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekannt. Er betont, die Schrift kann nicht irren. Ganz wichtig, die Schrift kann nicht irren. Logisch, sie ist Gottes Wort und Gott irrt nicht, also kann sein Wort auch nicht irren. Zweitens, er hat dagegen gekämpft, dass verschiedene Stellen der Schrift gegeneinander ausgespielt werden und betont, wir sehen es als nächsten Punkt, Schrift ist nicht widereinander. Die Bibel kann sich nicht widersprechen. Sie ist eine Einheit, altes wie Neues Testament, Evangelien wie die Briefe, wie die Offenbarung, alles ein und dasselbe Wort Gottes. Und so wie Gott sich nicht widersprechen kann, kann sich auch sein Wort logischerweise nicht widersprechen. Und drittens, wir sehen es wieder als Punkt an der Wand, die Schrift ist hell und klar verständlich. Liebe Geschwister, da wird jetzt wahrscheinlich der eine oder die andere kurz schlucken und sagen, na, ist das denn wirklich so alles hell und klar verständlich? Nein, es ist nicht so. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt, hat Luther betont, wenn wir Aussagen der Schrift nicht verstehen, dann liegt das an unserem begrenzten Verstand, der die Schrift verdunkelt und schwer verständlich macht. Wir sollten uns deshalb hüten, so Luther, diese Finsternis unseres Denk- und Vorstellungsvermögens der Heiligen Schrift anzulasten. Und Luther begründet es wieder so, dass er sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Und Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Keine scheinbare Unklarheit und Dunkelheit kann deshalb auch in seinem Wort, im Wort Gottes, in der Bibel sein, sondern immer nur in uns. Und wenn wir manches in der Bibel nicht verstehen, uns manches dunkel erscheint, kommt es von uns, nicht von der Bibel. Wir sehen an diesen kurzen Punkten, wie kompromisslos und klar sich Martin Luther zur Göttlichkeit der ganzen Heiligen Schrift bekannt hat. Auch da, man muss wieder ein bisschen schmunzeln aus der Distanz, dabei konnte er durchaus mit Teilen derselben seine Schwierigkeiten haben. Luther war ein sehr impulsiver, wahrscheinlich teils ein cholerischer Mensch, auch im Umgang mit der Schrift. Und so hat er cholerisch geschimpft über den Jeckel, gemeint der Jakobusbrief, den er eine strohene Epistel nannte. Warum? Sein Thema war die Gnade. Das Thema des Jakobusbriefs sind die Werke aus Glauben. Luther hat das nicht richtig unter einen Hut gebracht. Auch Luther war fehlerhaft, menschlich begrenzt. An dieser Stelle merkt man es deutlich. Und er hat sich darüber aufgeregt. Er wollte doch den Menschen seiner Zeit die Gnade ganz groß machen. Und der Jeckel, wie er ihn nannte, machte die Werke groß, gegen die er sich doch gerade zur Wehr setzte, dass man die überbetont. Auch Martin Luther war ein Kind der damals schon beginnenden Aufklärung. Und in der ihm eigenen Art machte er seinem Unmut Luft über das, was ihm am Wort Gottes zu schaffen machte. Er war da einfach auch ganz ehrlich. Sicher auch manchmal unbedarft, und hat nicht ausreichend darüber nachgedacht, was eine dem Wort Gottes feindlich gesonnene Nachwelt gegebenenfalls aus seinen Aussagen machen könnte. Da war er manchmal etwas unvorsichtig, auch mit Äußerungen im Bauernkrieg, die ihm oft um die Ohren geschlagen werden. Aber auch da muss man beides sehen, was er gesagt hat. Ganz wichtig im Blick auf Martin Luthers Umgang mit dem Jeckel, den er im Visier hatte. Er hat ihn nicht aus der Bibel gestrichen. Er hat sich zwar über ihn geärgert, weil er mit ihm nicht klarkam, aber er hat ihn als Wort Gottes stehen lassen. Und damit kommen wir, liebe Geschwister, zur nächsten wichtigen Frage. Warum ist das unbeirrbare Festhalten an der Heiligen Schrift als dem wahren, vollkommenen und irrtumslosen Wort Gottes so wichtig? Dämliche, ich sage es bewusst so und füge hinzu auch ärgerliche und gefährliche Argumente, auch in freien Gemeinden lauten seit vielen Jahren. Ich bin denen, glaube ich, das erste Mal vor etwa fast 30 Jahren mittlerweile in einer freien evangelischen Gemeinde begegnet, wo ich gedacht habe, ich bin jetzt im Hort der Bibeltreuen, weit gefehlt. Dass es auf einmal heißt, wir dürfen die Bibel nicht zum papierenden Papst machen. Oder christlicher Glaube besteht nicht aus dem Fürwahrhalten bestimmter Glaubenssätze, sondern der persönlichen Beziehung zu Jesus und so weiter. Klingt ja so fromm, klingt ja so geistlich. Ach, da schmatzt die fromme Seele. Aber in Wirklichkeit, liebe Geschwister, wird Jesus auf diese Weise ganz scheinfromm gegen sein eigenes Wort ausgespielt. Natürlich kommt es auf die persönliche Beziehung mit Jesus an. Ganz klar, nur das rettet. Aber warum ist so wichtig, dass wir auf derartige unbiblische und meines Erachtens durchaus auch satanische Tricks und Täuschungsmanöver nicht reinfallen? Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Über die Frage, warum können wir eigentlich Heilsgewissheit haben? Wer ist der Garant unserer Heilsgewissheit? Oder warum können wir uns auf Gottes Verheißungen verlassen? Etwa meine Lieblingsverheißung, die ich fast Tag für Tag vor Augen habe und fast jeden Tag, wenn irgendwo was nicht so ist, wie ich denke, wie es idealerweise sein sollte, mir selber vor Augen halte, Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Neulich hatten wir Wasser im Keller. Hat gar nicht so furchtbar viel geregnet. Weiß gar nicht, warum auf einmal diese Mengen Wasser in den Keller kamen. Ärgerlich. Und dann loben wir den Herrn dafür und sagen, Herr, auch da muss dein Wort gelten, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber woher weiß ich das, dass dieses Wort stimmt? Zu 100%, dass ich mich darauf verlassen kann. Liebe Geschwister, nur aus einem einzigen Grund, weil es Gottes Verheißungen sind und nicht menschliche Mutmaßungen. Alles im christlichen Glauben, ich betone alles und hier stehen in meinem Manuskript drei Ausrufezeichen, alles mit drei Ausrufezeichen steht und fällt damit, dass Gott tatsächlich zuverlässig, verbindlich, fehlerfrei geredet hat. Und unser Glaube sollte sich deshalb an nichts anderes hängen und an nichts anderem verbindlich orientieren als letztlich nur am Wort Gottes und an dem Christus, den uns dieses Wort predigt. Nichts anderes, nur hier haben wir das Original. Und das sage ich nochmal, wiederhole mich ganz deutlich, auch in Abgrenzung gegenüber allen angeblich christlichen Neuoffenbarungen, man kommt ja schon gar nicht mehr mit Aufzählen, fing an schon spätestens und lange, vielleicht war es vorher, einer Ellen G. White, bis hin zu allem Möglichen, was in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Nur in der Heiligen Schrift, nur in der Bibel haben wir Gottes absolut zuverlässiges Wort. Natürlich hat dieses Buch nicht unser Heil vollbracht. Das tat Jesus am Kreuz von Golgatha. Aber woher haben wir darüber zuverlässig Auskunft, dass er da starb, dass er auferstand am dritten Tag und so weiter? Eben nur in diesem Buch. Wir sehen, liebe Geschwister, wie sehr alles darauf ankommt, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, ganz und gar in allen ihren Aussagen. Wäre die Bibel nicht ganz und gar Gottes Wort, gäbe es keine Heilsgewissheit. Dann könnten wir uns auf die Verheißungen der Bibel auch nicht wirklich verlassen. Denn wenn ich 1. Mose 1 nicht glaube, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, warum sollte ich Psalm 50, 15 vertrauen, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wenn ich den biblischen Wunderberichten, dem Zeugnis von der Jungfrauengeburt, der Auferstehung unseres Herrn nicht glaube, warum sollte ich an Johannes 3, 16 glauben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dem einen zu vertrauen, dem anderen nicht, ist reine Willkür. Also wir sehen, liebe Geschwister, ich halte diesen ersten wichtigen Punkt fest, es kommt alles darauf an, dass wir der Bibel als dem einen klaren, zuverlässigen Wort Gottes vertrauen. Kommen wir jetzt zur praktischen anderen Frage, wie kam aber nun dieses Buch dazu, das doch von Gott geschrieben wurde, von Menschen geschrieben wurde, dass es gleichzeitig zuverlässiges, irrtumsloses Wort Gottes ist? Fragen wir konkret nach, wie sind die Propheten und Schreiber der Bibel zu diesem Wort gekommen? Das ist die Frage der sogenannten Inspirationslehre. Dieser Begriff gründet sich auf 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Im Griechischen heißt es Theopneustos. Ich erwähne es deshalb ersehen. Das griechische Wort heißt eigentlich wörtlich Gott gehaucht. Man könnte auch sagen, Gott gegeistet, denn im Theopneustos steckt die gleiche Wortfamilie, Pneuma, Pneo, wie auch für den Geist Gottes. Pneuma, der Heilige Geist. Es ist selbstverständlich Gottes Geist, so sagt es Gottes Wort hier, durch den den Schreibern der Bücher der Bibel das Wort eingehaucht wurde, das sie dann niedergeschrieben haben. Und zwar gilt diese Aussage für alle Schrift, so wird es hier betont. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Nicht dieses oder jenes Zitat, sondern die ganze Heilige Schrift. Und viele weitere Stellen der Bibel bestätigen das. Ich nenne nur ein paar wenige. Römer 3, Verse 1 und 2 fragt der Apostel Paulus, was haben denn die Juden für einen Vorteil? Viel in jeder Weise zum Ersten, weil ihnen anvertraut ist, was Gott geredet hat. Und damit meint er das Alte Testament. Auch das Alte Testament ist das, was Gott geredet hat. 1. Korinther 2, 13, das reden wir auch nicht mit Worten, welche von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt. Und die christliche Kirche hat deshalb seit jeher die sogenannte Verbalinspiration der Heiligen Schrift bekannt. Die ist allerdings inhaltlich zu verstehen, nicht formal. Inhaltlich, dass tatsächlich in jedem Wort Gottes Geist mitgewirkt hat. Formal heißt es nicht, dass die menschlichen Verfasser der biblischen Bücher willenlose Schreibgriffel gewesen wären. Wichtig, darin unterscheidet sich das Wirken des Heiligen Geistes vom Wirken der Geister und Dämonen. Sehr wichtiger Unterschied. Okkulte Schreibmedien gibt es auch immer wieder durch dämonische Besessenheit. Da schreiben Menschen im Zustand der Trance Fachaufsätze in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben, über Fachgebiete, über die sie nicht die geringste Kenntnis besitzen. Und wenn sie wach sind, wissen sie häufig oder in der Regel von dem, was sie da geschrieben haben, nichts mehr. Der Heilige Geist dagegen schaltet das Bewusstsein und die Selbstkontrolle des Menschen nicht aus. Nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zum Wirken des Heiligen Geistes auf der einen Seite und dem der Geister und der Dämonen auf der anderen Seite. Immer dort, wo wir sehen, dass das menschliche Bewusstsein, die menschliche Selbstkontrolle in den Hintergrund gedrängt oder gar ausgeschaltet wird, ist nicht der Heilige Geist am Werk. Verbalinspiration heißt, Gottes Autorität steht bis in den Wortlaut hinein, hinter der ganzen Heiligen Schrift. Jedes Wort ist so, wie es geschrieben steht, Gottes Wort. Dabei kann das äußere Zustandekommen der einzelnen biblischen Bücher ganz unterschiedlich sein. Auf die unmittelbarste Weise, direkt von Gott stammte, ich weiß nicht, ob es jemand von euch weiß, die Originalversion der 10 Gebote. Die hat Gott selbst mit seinem Finger auf die Steintafeln geschrieben. Da war überhaupt kein menschliches Mitwirken dabei, das heißt, die Steintafeln hat doch er selbst hergestellt und die Schrift darauf auch. 2. Timotheus 31, 18 lesen wir darüber. Und als der Herr ausgeredet hatte mit Mose auf dem Berg Sinai, gab er ihm 2 Tafeln des Zeugnisses. Die waren steinern und beschrieben mit dem Finger Gottes. Diese Version ist allerdings nicht mehr erhalten als etwas direkt von Gott selbst Geschriebenes, denn als Mose damit vom Berg Sinai kam, tanzte Israel gerade ums goldene Kalb. Aus Zorn und Empörung über dieses gottlose Treiben warf Mose die Tafeln auf den Boden und sie zerbrachen. Viele weitere Teile der Bibel im Alten wie im Neuen Testament haben ihren Ursprung dann im unmittelbaren Reden Gottes, das direkt niedergeschrieben wurde. Fängt an bei der 2. Auflage der 10 Gebote, 2. Mose 34, 27, paar Kapitel später, sagt der Herr zu Mose auf dem Berg Sinai, schreibe dir diese Worte auf. Also die erste Version hat er noch selbst aufgeschrieben, die zweite lässt er den Mose aufschreiben. Ebenso Jeremia 30 lesen wir, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Und eine besondere Rolle spielt dieser sogenannte Schreibbefehl in der Offenbarung. Hier kommt er häufiger vor als in jedem anderen Buch der Bibel, können wir auch gut nachvollziehen, warum. Nur einige Beispiele, Offenbarung 1,11, was du siehst, schreibe in ein Buch. Offenbarung 1,19, schreibe nun, was du gesehen hast. Am Schluss Offenbarung 21,5, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. So kann eine wörtliche Rede Gottes oder auch eine Vision schriftlich festgehalten worden sein. Bei den meisten anderen Teilen der Bibel, wir waren jetzt in der 2. Stufe, wir hatten die 1. ist uns nicht mehr erhalten, Originalversion der 10 Gebote hatte Gott selbst mit seinem Finger auf die Steintafeln geschrieben. Die 2. Version, die haben wir noch indirekt, nicht mehr die Originale, dass Menschen aufgeschrieben haben, was Gott ihnen direkt gesagt oder in einer Vision gezeigt hat. Da war das Wirken Gottes noch relativ unmittelbar mitbeteiligt. Bei den meisten anderen Teilen der Bibel ist dieses Mitwirken Gottes viel indirekter, äußerlich oft gar nicht wahrnehmbar. Denn ein großer Teil der Bibel sind äußerlich betrachtet ganz schlicht Geschichtsbücher. Angefangen bei den Mosebüchern, die übrigens teilweise noch weit vor Mose zurückreichen. Gerade das erste, manche Fachleute sind der Meinung, dass wir gerade im ersten Buch Mose wesentlich Familienchroniken haben, die von den betreffenden Leuten selbst aufgeschrieben wurden. Also in den ältesten Teilen bis auf Adam zurückgehen und von dort aus der Nachwelt überliefert wurden. Noah hatte wahrscheinlich in der Arche schon eine ganze Sammlung solcher Chroniken dabei. Im Neuen Testament sehen wir dieses menschliche Element beim Zustandekommen des Wortes Gottes sehr deutlich bei Lukas, wenn er in den ersten Versen des Lukas-Evangeliums schreibt, da nun schon viele unternommen haben, einen Bericht zu verfassen von den Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben. Ich kommentiere es kurz im Lesen. Erstens nochmal ganz wichtig hier zum Verständnis der ganzen historischen Geschichte der Schrift, da es nun schon viele unternommen haben. Lukas ist der 3. Evangelist. Matthäus und Markus sind nicht viele, das sind 2. Also wir haben hier im Zeugnis des Lukas die klare Überlieferung und die Tatsache benannt. Viele, viel, viel mehr als das, was uns in der Bibel überliefert ist, wurde von Augenzeugen, 2. Punkt, aufgeschrieben. Die Menschen hatten das Bedürfnis, Jesus war weg, Die hatten das Bedürfnis, jetzt zuverlässig weiter zu überliefern, anderen zu erzählen, schwarz auf weiß in der Hand zu haben, was ist da eigentlich alles passiert. Viele haben es übernommen. Wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Ganz wichtig, Augenzeugen. Man hat nicht irgendwem von höheren Sagen geglaubt, es waren die Augenzeugen. Vor allem die Apostel, aber wir wissen, Pfingsten waren 120 Brüder beieinander, es gab eine Menge Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, waren alles Augenzeugen, die direkt, erster Hand, erste Reihe miterlebt haben, was Jesus getan, was Jesus gesagt hat. Und die haben es überliefert. Und jetzt kommt doch Lukas selber ins Spiel und sagt, so habe auch ich für gut angesehen, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es dir, vortrefflicher Theophilus, an den ist das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben, in aller Ordnung zu schreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in welchen du unterrichtet worden bist. Was schreibt also Lukas über seine Tätigkeit, wie äußerlich betrachtet sein Evangelium zustande kam? Er hat sich hingesetzt, hat die vielen historischen Quellen zusammengetragen, hat sie sortiert, in Ordnung gebracht, in aller Ordnung zu schreiben und hat dann ein geschichtliches Werk über das Leben Jesu verfasst. Mit der gleichen Intention, die auch die heutige Predigt hat und eigentlich jede Predigt haben sollte und muss, damit du Gewissheit der Dinge erkennst, in welchen du unterrichtet worden bist. Unterstützt sich, ich wiederhole es nochmal, ausdrücklich auf Augenzeugen. Also auch die äußeren Quellen, die menschlichen Augenzeugen, sind zuverlässig, der mitwirkende Heilige Geist sowieso. Ähnlich wie die Evangelien sind auch die Briefe und Psalmen äußerlich ganz normale menschliche Produkte. Da setzen sich David, Paulus, Petrus hin und schreiben Briefe an Gemeinden und Personen. Die Psalmen sind äußerlich betrachtet ganz einfache Lieder und Gebete. Und doch bezeugt die Bibel, dass in alledem Gottes Geist gewirkt hat und diese Schriften als Wort Gottes zu betrachten sind. Und so haben wir ja auch gerade interessanterweise in den Psalmen, die äußerlich betrachtet schlichte Lieder und Gebete sind, eine Menge prophetischer Hinweise auf Jesus. Und wir merken daran Prophetie, Gesetz und Propheten und so weiter oder auch Prophetie und Psalmen lassen sich gar nicht so einfach trennen. Das geht im Wort Gottes ineinander, miteinander verwoben. Der äußere Vorgang erscheint auch hier in den Briefen, Psalmen etc. rein menschlich, aber dahinter steht der Heilige Geist und wirkt ein Ergebnis, das ganz und gar Wort Gottes ist. Paulus erhebt deshalb in 1. Thessalonicher 2,13 den Anspruch, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass, dass als ihr von uns das Wort der göttlichen Predigt empfingt, ihr es nicht aufnahmt als Menschenwort, sondern wie es das in Wahrheit ist, als Gotteswort. Obwohl es ein Brief von Paulus war, wurden diese Briefe dann als Gotteswort in den Gottesdiensten der damaligen Zeit verlesen. Und deshalb kann Paulus in den Versen zuvor, Galaterbrief, jedes andere Evangelium so scharf abweisen, Vers 8. Aber wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Solch eine Aussage, liebe Geschwister, wäre eine totale Anmaßung, wenn nicht absolut sicher wäre, dass das von Paulus gepredigte Evangelium zuverlässiges Wort Gottes ist. Und Jesus selbst bestätigt diese Göttlichkeit der Heiligen Schrift, zum Beispiel durch seinen Umgang mit dem Teil der Heiligen Schrift, der zu seiner Zeit schriftlich vorlag, nämlich dem Alten Testament. Ich nenne nur wenige Beispiele. Er betrachtet die alttestamentlichen Berichte selbstverständlich als historisch und real und zuverlässig. So verweist er Matthäus 23, Vers 34 folgender auf Abel und nennt ihn gerecht. Abel ist zweite Generation nach der Schöpfung, Sohn von Adam und Eva. Das heißt, Jesus selbst setzt Abel, den Sohn von Adam und Eva, selbstverständlich als historische Person voraus. Und er betont, wie wir in der Lesung gehört haben, rückblickend aufs Alte Testament, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, denn es ist zuverlässiges Wort Gottes, auch das Alte Testament. Und Jesus zitiert aus den 5 Büchern Mose, bezeichnet sie als Gottes Wort und dabei unterscheidet er grundsätzlich messerscharf zwischen Gottes Wort und den menschlichen Satzungen der Juden. Wenn es beispielsweise um die Sabbatheiligung und vieles andere geht, dann weist er sie als Gebote, Satzungen der Menschen zurück, was die Juden dazu erfunden haben zum Wort Gottes, zu den göttlichen Geboten. Wie lesen wir also die Bibel richtig? So, liebe Geschwister, dass es keinen Streit darüber gibt und geben darf, ob eine bestimmte Stelle der Heiligen Schrift Gottes Wort ist oder nicht. Ich muss an dieser Stelle einfügen, ich war vor Jahren, das liegt nun mittlerweile 29 Jahre, glaube ich, zurück, maßlos entsetzt. Ich habe mich damals gerade als Pastor in der ersten freien evangelischen Gemeinde, in der ich dann eine kürzere Zeit Dienst getan habe, vorgestellt. Dann kam es zur Diskussion um die Frau in der Gemeinde, Frauenordination, Frau im Pastorendienst. Und mir wurde dann damals eine Schrift zugeschickt vom damaligen Rektor der Ausbildungsstätte der Freien Evangelischen Gemeinden in Eversbach, im Seminar, um die 30 Seiten. Und da wurden wichtige Stellen des Paulus im Neuen Testament als jüdische, rabbinische Auslegungstradition eingeordnet, um sie heute nicht mehr gelten lassen zu müssen. Ich war entsetzt. Ich habe in meiner Stellungnahme dazu ganz klar geschrieben, wenn dieser Umgang mit dem Wort Gottes in den freien evangelischen Gemeinden Schule macht, dann werden die freien evangelischen Gemeinden am selben Abfall teilhaben wie die Landeskirchen auch. Leider passiert. Es darf keinen Streit darüber geben, ob eine bestimmte Stelle der Heiligen Schrift Gottes Wort ist oder nicht. Wo ein solcher Streit entsteht, ist die Treue zum Wort Gottes schon aufgegeben. Wir müssen aufpassen, es kann durchaus unterschiedliche Erkenntnisse geben bezüglich unserer Auslegung. Das eine ist vom anderen zu unterscheiden und viele Christen, da müsste jeder von uns aufpassen, dass er diesen Fehler nicht auch macht, der ist uns quasi alle sehr nahe, dass wir unsere eigene Auslegung mit dem verwechseln, was geschrieben steht. Könnte jetzt einen im Moment im Internet sehr bekannten Ausleger, der viele Videos dreht, auch über Israel und so weiter, nennen, bei dem ich diesen Fehler immer wieder beobachte. Er sagt, es steht geschrieben. Und in Wirklichkeit ist seine Auslegung dessen, was geschrieben steht. Da stehen tut durchaus was anderes. Also, aber ich will da mich gar nicht richtend über ihn stellen. Diese Gefahr lauert vor der Tür von jedem von uns, dass wir das, was wir verstehen, mit dem verwechseln, was geschrieben steht. Manche machen deshalb zum Beispiel die Bibeltreue an der Tauffrage fest. Was gibt es da für Streit um die Frage Kindersäuglingstaufe oder Glaubenstaufe? Ich habe Schrift dazu geschrieben, findet man bei den Orientierungen. Andere machen die Bibeltreue an der Vorentrückung fest oder am Kampf dagegen. Wieder andere an der Unverlierbarkeit des Heils oder an den Kleidern, an der Rocklänge oder an den Hosen. Liebe Geschwister, das mag alles gut gemeint sein und ich betone, ich liebe Geschwister, ich achte Geschwister, die mit Ernst um Gottes Wort ringen. Aber wahre Bibeltreue lässt sich an all diesen Fragen nicht messen. Bibeltreue ist eine Frage des Grundvertrauens, dass die Bibel Gottes Wort ist, ganz und gar. Das ist der entscheidende Punkt. Dass die Bibel Gottes Wort ist, ganz und gar. Wie lesen wir also die Bibel richtig? Ich fasse zum Schluss zusammen. Erstens so, dass wir ihr vertrauen. Das ist Der allererste und wichtige Punkt, dass wir ihr vertrauen. Sie ist Gottes Wort, wir können uns felsenfest darauf verlassen. Zweitens, dass wir ihr Wort annehmen. Sowohl die Verheißungen, den Zuspruch, den Trost, die Heilsgewissheit, aber auch ihr Urteil über uns und über unser Leben. Und dass wir uns, wo nötig, von ihr immer wieder korrigieren lassen. Und ich bete immer wieder, auch in der heutigen Christenheit, hier und dort, auch im Blick auf manche bestimmte Menschen, Herr, schenke, dass sie sich von dir korrigieren und zurechtbringen lassen, wo es nötig ist. Dass du da manches, was in Schieflage ist, in Ordnung bringst. Und das gilt natürlich für unser eigenes Leben immer wieder auch genauso. Und drittens, dass wir ihr gehorchen. Indem wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt und wie es ihm Ehre macht. Und ein glaubwürdiges Zeugnis ist in einer gottlosen Welt. Ein englisches Schiff scheitert im vorigen Jahrhundert in der Nähe einer Insel des stillen Ozeans. Die Schiffbrüchigen finden Aufnahme bei den Eingeborenen, den geretteten Kapitän, bewirteter Häuptling in seiner Hütte. Der Engländer ist ein ungläubiger Mann und als er in der Hütte das Neue Testament liegen sieht, macht er sich lustig über dieses Buch, an das die aufgeklärten Menschen in seiner Heimat doch schon lange nicht mehr glauben. Da sagt der Häuptling, Kapitän, lache nicht über dieses Buch, es hat dir heute das Leben gerettet. Bevor dieses Buch in meine Hütte kam, blieb kein Schiffbrüchiger am Leben, der auf unsere Insel getrieben wurde. Dieses Buch hat uns verwandelt. Liebe Geschwister, wenn Menschen uns begegnen, begegnen sie dann solchen, die durch das Wort Gottes und seinen Heiligen Geist verwandelt wurden? Die Bibel ist das Wort Gottes, eine Macht, die die Welt verändern kann. Wohin die Welt kommt, wenn nur noch wenige ihr Leben von dieser Macht verändern lassen, da sehen wir heute allenthalben schon allein an der unseligen Kriegstreiberei. Würden Menschen ihr Leben vom Wort und Geist Gottes bestimmt sein lassen, hätte diese Kriegstreiberei nicht die geringste Chance. Denn Gott ist der Gott des Friedens, Römer 15, 33. Und lasst uns beten, dass der Herr auch hier Frieden wieder schenkt. Gegen alle Kriegstreiberei. Würden mehr Menschen ihr Leben nach dem Wort Gottes richten, liebe Geschwister, dann würde unsere Welt ganz anders aussehen. Frieden, Mitmenschlichkeit, Wahrhaftigkeit, Rücksichtnahme, Geborgenheit würden herrschen. Ich wiederhole es nochmal. Frieden, Mitmenschlichkeit, Wahrhaftigkeit, Rücksichtnahme, Geborgenheit würden herrschen. Und Gott will damit bei uns anfangen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass du auf wunderbare Weise durch deinen Heiligen Geist dafür gesorgt hast, dass es wirklich zuverlässig ist und dass es auch zuverlässig überliefert wurde. Dass wir tausende von Handschriften haben, zum Teil schon vor mehr als 2000 Jahren, etwa die berühmte Jesaja-Rolle und viele, viele, viele andere, die wahrscheinlich schon deutlich ins erste Jahrhundert zurückreichen, viele andere aus dem zweiten und dritten. Und dass wir all den unkeren Rufen nicht vertrauen müssen, sondern dass wir sie einfach getrost zurückweisen dürfen, die behaupten, alles irgendwo später auf irgendwelchen Konzilien verfälscht etc. Nein, wir haben deine Schrift zuverlässig treu überliefert, dass wir ihr absolut vertrauen dürfen. Und dass wir unser Leben, auch das unserer Gemeinde, ganz auf dich und dieses Wort, das du uns geschenkt hast, bauen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, wir dürfen Heil haben und unseres Heils Gewissheit in dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. und wir wissen es zuverlässig aus deinem Wort. Wir wissen zuverlässig aus deinem Wort, dass wir auferstehen werden mit dir und dass der Tag der Entrückung kommen wird, auch wenn wir nicht wissen, wann. Aber er wird kommen, das hast du uns gesagt, und du wirst wiederkommen und das Böse auf dieser Welt richten und weitgehend ausrotten und später dann dein großes, ewiges Friedensreich gründen, den neuen Himmel und die neue Erde. Und dass wir doch dabei sein dürfen, Herr. Und da wollen wir dich für all diejenigen bitten, die das noch nicht für sich wissen, dass sie doch diesem Wort vertrauen. Dass sie alle Unkenrufe zurückweisen, alle Bibelkritik und sich ganz entschlossen und klar deinem Wort anvertrauen, dein Heil annehmen. Und im Vertrauen auf dieses Wort, Herr, dürfen wir wissen, dass du auch weiter mit uns sein wirst, auch weiter mit unserer Gemeinde sein wirst, sie gegen alle Angriffe von außen auch verteidigen und Schutz nehmen wirst, deinen starken Arm zeigen wirst. Wir wissen auch von manchen Umtrieben sonst im Hintergrund, mit denen manche immer noch versuchen, der Gemeinde Schaden zuzufügen. Auch da dürfen wir getrost und gelassen sein, dass du auch das zurückweisen wirst. Wir danken dir, dass du der Herr dieser Gemeinde bist. Auch für sie gelten möge, die Pforten der Hölle dürfen sie, die Pforten des Todes nicht überwältigen. Du wohnst in ihr. Und da wollen wir dich bitten, dass du weiterhin auch segnen, bewahren, deine Hände um sie hältst, um alle Zusammenkünfte, um alle Gemeinschaft, auch hier in der Eichenauer Kirche. Wir loben und preisen dich dafür. Und befehlen dir wieder alle Kranken, Einsamen, Niedergeschlagenen an. Du weißt, wo ein jeder Trost, Aufrichtung, Zuversicht und auch körperliche Heilung und Genesung braucht. Wir dürfen dir in allem vertrauen. Lob und Dank dafür. Amen.
So, lass uns gemeinsam aufstehen und das Gebet des Herrn, das er uns gelehrt hat, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.